Herzlich willkommen zu Führung einfach machen. Ich bin Anke, Führungskräfteentwicklerin, Teamsupporterin und passioniert Begeisterte. Dann, unser heutiges Thema ist Trigger in Teams. Was ist das eigentlich? Warum ist es wichtig, darüber auch im Unternehmenskontext und als Führungskraft ganz besonders, aber auch als Teammitglied Bescheid zu wissen? Und was können wir im Team ganz praktisch im Alltag da tun? Dafür habe ich mir heute meine Namensvetterin Anke eingeladen, Anke Mehmann. Anke blickt auf einen exzellenten wirtschaftlichen Werdegang. Sie hat ein Prädikatsexamen gemacht in VWL, hat ganz viel Berufserfahrung in einer der Big Four. Übrigens Big Four, damit sind die vier größten globalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, genauso wie Beratungsgesellschaften gemeint. Wer da genauer reingucken will, kann das googeln. Sie bringt natürlich auch ganz viel Führungsnähe mit. Das heißt, sie hat da Erfahrungen gesammelt mit der Führung zusammen in der IT. Sie bringt darüber hinaus tiefgreifendes Wissen aus den psychologischen Bereichen mit. Da hat sie auch eine Ausbildung gemacht. Allerdings, warum ist sie aus der Wirtschaft rausgegangen? Das wird sie uns erzählen. Da gab es einen Punkt bei ihr, warum sie sich dann intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat, was da Transformation und Tiefenheilung noch betrifft. Und heute begleitet sie als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach und als Mentorin vor allen Dingen sensible, leistungsstarke Menschen. Dabei innere Blockaden zu lösen, ihre wahre Größe zu entfalten und in ihre Selbstwirksamkeit zu bekommen. Ich freue mich mega, dich, meine liebe Anke, heute mit dem Thema Trigger bei mir zu haben und mich darüber mit dir unterhalten zu können und vor allen Dingen es wirklich mal auch in den Unternehmenskontext zu setzen, was das mit Teams und Führungskräften zu tun hat und warum das heute noch unterschätzt wird. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, liebe Anke, für diese wunderschöne Einleitung. Ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung und ich freue mich noch mehr, darüber heute mit dir zu sprechen.
Okay, dann lass uns doch mal starten, denn ich habe von dem Wendepunkt gesprochen und den darfst du selber gerne mal eintauchen. Was hat dich dazu bewegt, aus der Wirtschaft rauszugehen und jetzt in diesen Coaching-Bereich einzusteigen?
Tatsächlich hatte ich mich damals dann auch gefragt, wie bin ich denn überhaupt in der Wirtschaft gelandet? Und das war schon eigentlich der erste Schritt so. Das hat für mich damals am meisten Sinn gemacht. Das war so der Weg des geringsten Widerstands, weil im Grunde wusste ich nicht genau, was ich machen wollte und bin so da reingerutscht. Und da habe ich mich dann tatsächlich im Laufe der Zeit einfach ja so richtig runtergerockt und durfte dann tatsächlich einfach mal genauer hinsehen. Also wer bin ich eigentlich hinter meinem Leistungsdrang? Und eins war ganz klar, ich habe tatsächlich meinen Wert komplett über meine Leistung definiert. Also im Grunde kann man auch sagen, mein ganzes Dasein oder meine Daseinsberechtigung. Ich hatte so diesen unbewussten, sehnlichsten Wunsch einfach nach Anerkennung. Und den hatte ich halt eben im Außen gesucht, was die eigenen Bedürfnisse angeht. Da war ich viel zu weit von weg. Und dann bin ich da quasi so meinen Weg gelaufen und dann kam der erste Ermüdungsbruch tatsächlich. Also hat dann offensichtlich auch mein Körper geschrien, dass ich da mal genauer hinsehen darf. Und so durfte ich mich selbst dann tatsächlich erstmal richtig kennenlernen und feststellen, dass ich in dieser Welt, in der ich unterwegs war, gar nicht wirklich so meine Welt ist. Und eben da bin ich hinter diesem ganzen Getriebensein. Was sind meine Grenzen? Denn ich durfte erstmal erkennen, dass es total sinnvoll ist, überhaupt welche zu haben. Denn auch so dieses Grenzen setzen war für mich so, das ist ja schon mal schön, wenn man überhaupt anfängt, Grenzen zu setzen. Aber erstmal muss man ja merken, dass man welche brauchen könnte. Und in diesem Zusammenhang eben auch diese ganzen zwischenmenschlichen Dynamiken, also in diesem ganzen Miteinander zu erkennen und auch einfach zu sehen, wie viele Menschen eben nicht ihren eigenen Weg gehen und das aus unterschiedlichsten Gründen. Bin ich ja selbst auch nicht im Grunde. Ich kannte mich nicht genug. Dann gibt es natürlich diese klassische Angst, abgelehnt zu werden, die Eltern zu enttäuschen oder welche Erfahrungen habe ich da schon gemacht? Welche Erfahrungen haben meine Eltern gemacht? Ich gehe den Weg weiter. Ich möchte ja niemandem vor den Kopf stoßen. Ich kann nicht Nein sagen. Also da kommt ja einfach so viel zusammen. Und nun ja, da im Grunde hat das alles auch mich betroffen. Also so komplett. Und ich dürfte dann für mich feststellen, dass ich es viel, viel, viel spannender finde und tatsächlich auch unfassbar erfüllend finde, wenn man jemandem helfen kann, sich selbst wiederzufinden oder zu finden und eben auch seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, so ist so bin ich dann umgeswitcht quasi auf die andere Seite. Harte Tour.
Ja, richtig. Schön, danke für den Übergang gerade noch mit der harten Tour. Mein Thema war tatsächlich gerade, als du gesagt hattest, runtergerockt. Und ich glaube, du sagtest was von einem Leistungsbruch oder irgendwie was oder Energiebruch. Ja. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie du es genannt hast. Ist das also ganz klassisch, weil viele immer davon sprechen, Burnouts ging schon in eine Richtung, oder? Aber es war vielleicht noch keiner. Also diese Vorstufe von, hey, ich muss da echt mal aufpassen auf mich.
Doch, tatsächlich ist es auch noch in einem Burnout geendet. Den Ermüdungsbruch habe ich nämlich auch erstmal noch. Es war ein Ermüdungsbruch im großen Zehen. Ja. Ich habe jetzt keinen Sport gemacht, gar nicht. Ich bin quasi beim Gehen hat er geknackt und er war durch. Und das war eigentlich Zeichen genug. Aber auch dann bin ich noch fein zur Arbeit gehumpelt und dann wurde es eigentlich immer extremer und dann, bis es dann tatsächlich im Burnout geendet ist. Ja. Und wie ist es dann mit dem Burnout? Dann kann man entweder sich kurz erholen, in Anführungszeichen, und dann einfach weitermachen wie vorher, bis man ins nächste schlittert oder halt einfach wirklich radikal hingucken. Was läuft denn da überhaupt schief? Oder wo läufst du eigentlich in eine ganz falsche Richtung, Anke? Genau.
Ja, und das dachte ich mir schon, das hast du sehr nett und sehr positiv formuliert. Und allerdings, Burnout selber ist heute nicht unser Thema. Es geht jetzt erstmal so ein Stück weit um Trigger. Was sind denn eigentlich Trigger und wie zeigen die sich eigentlich im Team oder was ist eigentlich da so wichtig, warum und woran kann man so's erkennen? Lass uns mal vorne starten. Was ist denn ein Trigger?
Ja, also Trigger sind erstmal ja ein ganz hervorragendes Mittel oder ein super Instrument, denn im Grunde spiegeln wir uns in allem und in jedem. So, und also Trigger ganz allgemein gelten ja für alles, was wir je an Erfahrung gemacht haben. Das sind dann vor allem äußere Reize und die sind an frühere Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, gekoppelt. Das können Gerüche sein, das können Menschen sein, das können Orte sein, das können Situationen sein, was auch immer. Und so ein Trigger kann bei uns die komplette Reaktionskette vollständig reaktivieren. Und das sind dann meistens unverarbeitete Emotionen, auf die wir dabei zurückgreifen. Die sorgen für ein erhöhtes Stressniveau. Und da kann es dann sozusagen auch existenzbedrohlich für uns werden, oder das meinen wir dann natürlich. Und das Ganze läuft natürlich komplett unbewusst ab. Also das ist da im Gehirn, ist das unsere Amygdala, die dafür zuständig ist, die ist Teil unseres limbischen Systems und in unserem Angstzentrum, und die bewertet all unsere Wahrnehmung emotional und löst daraufhin eine Reaktion aus. Also so jetzt einfach mal so rein aus dieser plakativen Warte gesprochen. Also im Grunde können wir dann ganz schön auf Alarm gehen. Natürlich ist ein Trigger viel stärker ausgeprägt, wenn wir ein Trauma daran knüpfen, also ein einmaliges Trauma vielleicht. Aber im Grunde lauern diese Trigger einfach überall. Also und im Team oder gerade in so einem Miteinander, wo es sehr, sehr viel um die Be- und Verurteilung unserer Mitstreiter geht, können sich Trigger ganz wunderbar erkennen lassen. Wir ziehen ja nämlich, oder wir tendieren dazu, andere heranzuziehen, weil unser Unterbewusstsein uns ganz gern glauben lässt, dass Fehler oder die Abneigung, die wir bei einem anderen wahrnehmen, nur da draußen existiert und nicht in uns. Das hat mit uns nichts zu tun. Und das ist natürlich eine ganz normale psychologische Projektion, die wir da vornehmen. Und das sind natürlich ganz hervorragende, Verteidigungsmechanismen im Grunde, mit denen wir eben unsere Gedanken, unsere Gefühle oder tatsächlich auch unsere Handlungen auf andere zuschreiben, die für uns gerade nicht akzeptabel sind. Und gerade in so einem Team, wo sehr, sehr viele Persönlichkeitsstrukturen oder Persönlichkeitstypen zusammenkommen, das ist so der perfekte Nährboden für ganz, ganz viele Projektionen.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Gerade jetzt so in so einem Team können wir, also das ist mein lieblingsklassisches Beispiel, wenn ich jetzt meine, mein Kollege ist faul oder der geht mir, ich sag jetzt Kollege oder Kollegin, ne? Bleiben wir jetzt einfach mal beim Kollegen. Ich beurteile den als faul, der ist langsam und der geht mir total auf den Keks. Also der geht mir, der macht mich richtig wütend. Und wie gehe ich dann jetzt damit um? Wütend sein ist ja jetzt nun wirklich keine Lösung und im Grunde schade ich mir dadurch ja selbst. Und Jetzt kann ich, wenn ich ein reflektierter, bewusster Mensch sein möchte, sein werden möchte und lerne, was das Außen mir zu zeigen hat, jetzt kann ich quasi hingehen und sagen, okay, was möchte dieser Kollege mir jetzt eigentlich gerade zeigen oder dieses ganze Szenario? Und wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich mit mir bin, denn radikale Ehrlichkeit empfehle ich an der Stelle grundsätzlich. Also, ich könnte mich dann fragen, was kann jemand, der besonders faul oder langsam ist? Und dabei nehmen wir natürlich auch erstmal direkt die Negativbewertung raus, um diese Frage möglichst objektiv zu bewerten. Also erstmal diese Emotion da rauszunehmen, dass ich wütend auf meinen Kollegen bin. Und dann kann ich gucken, also was glaube ich denn? Also ich würde dann feststellen quasi, diese Person richtet sich nach ihrer ganz eigenen inneren Uhr. Die Person macht sich überhaupt keinen Druck. Und die Person nimmt sich die Zeit, die sie braucht. Ganz neutral. So. Und dann kann ich halt im nächsten Schritt gucken, was glaube ich denn über mich selbst? Und ich mit meinem Überzeugungsrahmen würde sagen, okay, ganz klar, niemand nimmt mich ernst.
Nimmt mich ernst.
Oder stellt mich ein oder befördert mich, wenn ich mir selbst so viel Zeit für mich nehmen würde. Wo kommen wir denn da hin? So, und genau das ist ja ein Glaubenssatz oder eine innere Überzeugung, die meiner eigenen Wahrheit entspricht und die mir selbst im Grunde ja überhaupt nicht beiträgt. Also es dient mir ja gar nicht. Denn wie viel entspannter könnte mein Leben tatsächlich sein, wenn ich mir selbst in meinem eigenen Tempo folgen würde und ich erkennen dürfte, dass dieses mir selbst die Zeit nehmen im Grunde jahrelang bei mir gefehlt hat. Dann darf ich die Entscheidung treffen. Möchte ich weitermachen wie bisher oder erlaube ich mir Zeit für mich? Und wenn wir dann uns dafür entschieden haben oder wenn wir dann daran gearbeitet haben und das nächste Mal diesen Kollegen begegnen und unsere Beobachtung wieder machen, dann können wir das tatsächlich selber feststellen, dass wir das Verhalten dieses Kollegen ganz anders einordnen oder gar nicht mehr so wahrnehmen, wie wir es vorher wahrgenommen werden, einfach weil wir diesen Trigger angegangen sind. So.
Okay, was ich jetzt so ein Stück weit noch festgestellt habe für mich gerade, ist ja das eine, ich selber kann jetzt wütend sein. Eine Vorstufe zu Reflexion ist ja erstmal mitzukriegen, ich bin wütend, da passiert was. Woran können denn die Menschen für sich erstmal erkennen, passiert was, außer Wut, weil das ist ja sicherlich nicht immer das einzige Anzeichen, gehe ich davon aus, sondern wir haben ja ganz viele emotionale Reaktionen. Und woran erkenne ich denn, ich werde jetzt getriggert und wann ist das vielleicht auch mal eine echt berechtigte Wut, weißt du?
Genau. Also im Grunde, woran erkenne ich, dass ich getriggert bin? Also ich erkenne das, wie du gerade gesagt hast, an emotionalen Reaktionen. Also es kann sein, dass ich aus meiner Haut fahre, wütend werde. Es kann aber auch sein, dass ich eher dieses Ohnmachtsgefühl entwickle. Also vielleicht ganz, ganz still werde, mich klein fühle gegenüber der anderen Person. Also und immer kleiner mache und so ein bisschen wegducke. Oder möglicherweise auch, also abgesehen von Emotionen, von hoch bis tief und kleiner und lauter werden, gibt es natürlich auch körperliche Reaktionen. Also ich fange vielleicht an zu schwitzen, ich werde knallrot oder fall auch in meiner Körperhaltung irgendwie zusammen, also es jetzt über körperliche Symptome auszumachen. Und in solchen Momenten, sind wir getroffen. Also daran erkennen wir ja eigentlich, da ist ein Trigger unterwegs. Ich bin getroffen worden, wie auch immer. In dem Moment habe ich den Ball ja auch aufgefangen und es liegt dann bei mir.
So. Und jetzt fällt mir gerade ein, das eine ist ja natürlich, das bei mir selber mitzukriegen. Ich glaube, wenn wir in einem Automatismus, würde ich jetzt erstmal sagen, weil ich glaube, da gehört ja noch einiges dazu, weil wir wahrscheinlich immer wieder mal getriggert werden, also in bestimmten Situationen und so weiter, da gehört ja noch einiges dazu. Vielleicht gehen wir genau da mal rein. Was gehört denn da eigentlich dazu, damit sowas überhaupt passieren kann, dass es überhaupt ein Trigger entsteht?
Ja, genau. Also im Grunde ist das so wie mit all unseren wundervollen Blockaden oder Konflikten, die noch so in uns schlummern, ja. Wir haben ja, man sagt ja, wir funktionieren hauptsächlich über unser Unterbewusstsein. Zu 95% treffen wir Entscheidungen und leben aus dem Unbewussten heraus und bewusst steuern wir so 5%. So. Und wie entsteht jetzt ein Trigger? Also im Grunde ist das eine ungelöste Emotion. Wir uns widerfährt in einem bestimmten Moment, häufig eben in der Kindheit, weil da ist unser Unterbewusstsein in einem Gehirnwellenzustand mit den Theta-Wellen. Da sind wir wie ein Schwamm und wir nehmen einfach alles auf, bis zum 7. Lebensjahr ungefähr. Und da brauchen wir Erfahrungen nicht allzu oft machen. Die brauchen nicht so viele Wiederholungen, dass wir es direkt aufnehmen und speichern in uns. Und dann ist es zum Beispiel so, dass mir eine Situation widerfährt. Ich werde vielleicht geschockt oder klassisches Beispiel, das Kind isst gerade eine Banane, geht über einen Zebrastreifen, ein Auto macht eine Vollbremsung, das Kind erschreckt. Es wird in seinem Leben keine Banane mehr essen. So, das ist da einfach dran geknüpft. So, und das ist es so, dass wenn so eine Situation vorkommt, dann passiert in unserem Gehirn zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, also zwischen Thalamus und Hypothalamus, fällt dann quasi so eine Klappe zu. Weil wir sind ja grundsätzlich auf Überleben getrimmt und müssen weiter funktionieren, ganz normal. Und deswegen wird das, was passiert ist mit der Emotion, mit der wir in dem Moment nicht umgehen konnten, quasi hinter dieser Klappe versperrt, also die Tür geht zu. Und dann kann diese Emotion im Unterbewusstsein, also hinter der Tür meinetwegen weiter arbeiten, aber im normalen Wachzustand funktionieren wir ganz normal weiter. Und diese Synapsen haben sich aber geknüpft bei uns im Gehirn, denn es ist passiert. Und wenn wir dem dann keine Aufmerksamkeit schenken, werden die auf verschiedene Weise in unserem Leben immer wieder angepiekst.
Das ist spannend. Ich stelle mir jetzt das so vor mit dieser, also ich nehme mal die Bananensituation gerade, ohne dass jetzt ein Riesentraumata entstanden ist, aber auch so, was so ein Zebrastreifen vielleicht auslösen kann oder was ein bestimmter Geruch in dieser Situation vielleicht dann noch mit auslösen kann, der dann später nochmal auftaucht. Ja. Und dadurch wird ja sicherlich auch klar, okay, wenn genau solche Themen auftauchen, das heißt, das wird dann wahrscheinlich von außen getriggert, das ist ja das, und dann wieder zurück zum Team, je nachdem, was dann in der Situation eben passt gerade, löst eine Reaktion beim Kollegen aus und wir stehen erstmal da und denken, hello, was ist gerade passiert? Ich habe überhaupt null verstanden. Wie kann man denn jetzt als Teammitglied mit solchen Situationen umgehen?
Ja.
Ganz praktisch auch.
Ganz praktisch und super wichtig und ich finde auch vor allem für Führungskräfte einfach total wichtig. Also erstmal nochmal eben kurz dazu zu diesem, im Grunde Trigger sind ja nichts Schlimmes. Es ist auch keine Schwäche, sondern sie zeigen uns ja im Grunde, wo wir nochmal hingucken dürfen, wo wir wachsen dürfen, wo wir was ablösen dürfen, womit wir uns eigentlich im Grunde selber im Weg stehen. Und das Schutzstrategien, die haben wir uns zurechtgelegt, in der Regel, wie ich gerade schon kurz gesagt habe, in der Kindheit. Und die mögen auch wichtig gewesen sein und manchmal auch überlebenswichtig oder notwendig, aber heute brauchen wir sie im Grunde nicht mehr. Und diese Mechanismen helfen uns ja im Grunde ganz gut zu verstecken, so nach dem Motto, oder was meistens dahinter steht, ist ja meistens, hier fehlt mir Halt, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, ich bin nicht gut genug. Diese Überzeugungen hängen da im Grunde in der Regel dran. Und wenn ich als Teammitglied oder als Führungskraft quasi erkenne, da fällt jemand stärker aus in der Emotion oder die Person ist gerade völlig in sich zusammengesunken und wird sich am liebsten unter der Decke verkriechen, dann ist es schön, ist natürlich die offene Kommunikation. Also grundsätzlich, wenn so ein Raum der Sicherheit quasi irgendwo geschaffen wird, also wie reagiere ich empathisch, ohne den anderen zu erniedrigen quasi. Und wie viel Raum kann ich ihm jetzt schenken? Also man kann natürlich sowas sagen wie, ich nehme eine gewisse Spannung wahr hier jetzt gerade. Mag jemand sagen, was da los ist? Also rein aus der Wahrnehmung heraus, nicht anklagend, um Gottes Willen, du. Also so wollen wir ja sowieso nicht kommunizieren. Aber Kommunikation angeht, aber eben diesen Raum ohne Verurteilung und Beurteilung zu schaffen. Und dass dieser Mensch quasi weiß, er darf hier gerade sein, mit all seinen Emotionen, weil Emotionen sind immer wichtig, und um diese Sicherheit zu fördern. Und dann, also für die Person selber, ist es natürlich wichtig, sich dabei auch selber zu erwischen und zu merken, ich bin hier gerade getroffen. Und da an der Stelle ist Atmen, das A und O. Also sich kurz zurückzuziehen, sei es kurz ins Bad zu verschwinden, durchzuatmen und zu merken, ich bin gerade getroffen worden, wo kommt das denn jetzt her? Wow. Und sich dann so ein bisschen aus dieser Situation rauszunehmen und sich selbst zu abstrahieren, zu einem anderen Zeitpunkt, späteren Zeitpunkt nochmal zu reflektieren, was ist da eigentlich gerade passiert mit mir? Und wo kommt das eigentlich her, um dann tiefer zu buddeln? Und für die anderen im Team eben nicht verurteilend loszugehen. Also das ist sowieso das A und O, ne? Die beurteilen und verurteilen, zu gucken, okay, wie kann ich dieser Person gerade diesen Raum bieten, dass sie weiß, sie kann sein, wie sie ist und ihr dieses Wachstum schenken. Denn wir übernehmen auf keinen Fall die Verantwortung für den anderen. Darum geht's nicht. Also auch die eigenen Grenzen müssen gewahrt werden, denn wir tendieren schnell dazu, andere retten zu wollen und damit denen was überzustülpen. Aber wir bleiben dabei bei uns selbst, erkennen unsere eigenen Trigger und steigen da nicht mit ein. Dieses Nicht-Einsteigen würde ich da vor allem empfehlen im Team.
Also prinzipiell erstmal wahrnehmen. Also egal wer. Derjenige, der wirklich betroffen ist, genauso derjenige, der es miterlebt. Ja. Beide erstmal wahrnehmen. Es geht darum, nicht verurteilen. Weder sich selber, wenn man in der Situation ist, noch den anderen verurteilen. Und durch das Atmen kriegt man ja auch nochmal ein bisschen eine Pause, also so ein bisschen Rückzug. Und den Rückzug, glaube ich, darf man als Gegenüber auch mal geben. Also da gleich wieder drauf zu gehen und dann, also beide nicht eskalieren.
Genau. Der eine wird wütend, fühlt sich total getriggert und der andere fängt ebenfalls lauter an zu schreien, weil er sich dadurch vielleicht gerade wieder getriggert gefühlt hat.
Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt merke, und atmen ist jetzt ein Thema, wenn ich aber jetzt voll emotional drinstecke, aber ich weiß, Achtung, wir müssen draußen noch weitermachen, weil, sind wir mal ehrlich, im Arbeitskontext ist ja jeder immer so, oh Gott, aber das muss doch, ja, entweder eskaliert dann ein Streit, das wollen wir ja nicht, also den klammern wir jetzt mal aus, aber ich stecke jetzt mitten in dem ganzen Ding drin, ich bin wütend, ich, keine Ahnung, mach mir na was für Gedanken, also da geht dieses Gedankenkarussell los und Weiterabwertung und so weiter, was kann ich denn tun, damit ich trotzdem funktional bleiben kann, weil ansonsten geht es ja wie so eine Spirale abwärts.
Ja, genau, diese Abwärtsspirale ist natürlich eine Katastrophe, wenn man das so sagen kann. Denn wir deuten in dem Moment sofort unsere Gefühle und stellen sie als was Negatives ab. Und das ist ja auch immer so die Krux der ganzen Sache. Ich darf nicht wütend sein. Ich darf das nicht empfinden. Das ist ja was Schlechtes und. Und je mehr wir uns gegen etwas wehren, desto intensiver ist das. Das ist ja grundsätzlich so. Also ist erstmal dieses Annehmen. Das klingt immer so blöd, aber Annehmen ist das erste Mittel. Also wie wir gerade schon gesprochen haben, ich habe es erstmal erkannt, ich bin getriggert. Ich sitze da jetzt meinetwegen im Badezimmer und habe ein paar Mal geatmet und es ist immer noch, wahrscheinlich habe ich vor dem Hintergrund geatmet, ich muss jetzt ruhig werden. Druck erzeugt immer Gegendruck, also das ist jetzt dann auch keine Option, sondern erstmal geht es darum, das anzunehmen. Okay, ich nehme dieses Gefühl wahr, so, um dann da nochmal reinzuatmen und auch zu sich selber zu sagen, auch dieses Gefühl hat jetzt seine Daseinsberechtigung und auch dieses Gefühl gehört zu mir. So, um es dann, man kann das in einem Selbstgespräch machen, man kann vielleicht auch kurz runterschreiben, denn Schreiben holt aus dem Kopf ja viel aufs Papier, das ist auch immer recht hilfreich, aber dann diesem Gefühl zu sagen, also so ein Deal quasi einzugehen, ja, ich komme gleich auf dich zurück, ich kümmere mich gleich nochmal um dich, ich park dich nebenan, also man sagt ja, ich fange den Ball oder dir wird ein Ball zugeschossen, wie jetzt dieser Trigger, und du fängst ihn auf. Das heißt, du bist direkt davon getroffen. Aber du kannst ihn im Grunde an dir vorbeiziehen lassen. Das ist ein bisschen komisch, aber dich nicht treffen zu lassen, sondern diesen Ball, den du dann jetzt leider hast und du bist ja schon hart getriggert, zu sagen, okay, ich leg den jetzt mal ab und ich schenke ihm gleich die Aufmerksamkeit. Ich verstehe, dass das jetzt gerade nichts mit der anderen Person zu tun hat, denn wir tendieren ja dazu, unsere Gefühle zu deuten, also die zu interpretieren und dann zu meinen, der hat bestimmt das gemeint, der mag mich bestimmt nicht, der ist sowieso gegen mich. Stopp. Das ist immer eine Deutung unseres Glaubenssystems und unserer wirklich unfassbar komplex verknüpften Synapsen und hat meistens gar nichts mit der Realität zu tun. Also wir legen quasi dem anderen dieses, das, was wir behaupten, in den Mund. Und da möglichst neutral zu bleiben und sagen, okay, der hat jetzt seine Meinung geäußert, ich nehme das an, lege es zur Seite und dann gucke ich mal, schüttel das mal kurz ab und funktioniere weiter. So in die Richtung.
Ich verstehe. Es klingt so ein bisschen, also das Wort annehmen ist total, also ja. Wenn wir es neutral anschauen, super. Und ich glaube, für die Zuhörer würde ich gerne da noch was dazugeben, ist, annehmen bedeutet nicht gutheißen. Annehmen bedeutet nur es so sein lassen, wie es gerade ist. Also nicht bewerten, sondern es einfach stehen lassen zu können. Die Situation aktuell so zu akzeptieren. Das bedeutet nicht, ich find's geil. Im Gegenteil. Also es darf auch echt schlecht gefunden werden, aber wir werten es grundsätzlich jetzt erstmal nicht, sondern es darf jetzt mal so stehen. Und das andere, was ich jetzt so super da drin finde, ist, und dieses emotional auf die Seite geben oder es an uns vorbeiziehen lassen. Das klingt jetzt so einfach, aber wer schon mal einen Braindump gemacht hat, also so alles raus aus dem Kopf runterschreiben, was uns noch so einen ganzen Tag beschäftigt, was wir noch alles zu erledigen haben, da könnte man sagen, auch so einen emotionalen Braindump zu machen. So, hey, pass mal auf, ich sehe dich, das ist es ja. Das ist ja dieses Anerkennen, Annehmen. Ich sehe dich, ich schreibe dich auf und ich komme wieder zu dir. Du bist wichtig. Und dann aber funktional, also im Alltag zu bleiben, oder? So habe ich das jetzt ein Stück weit verstanden.
Ja, genau. Schön. Und das Schwierige ist natürlich, und das wollen wir jetzt auch gar nicht in Abrede stellen, dann zu dem Zeitpunkt, in dem man sich dem Ganzen wieder widmet, da auch so ehrlich zu sein mit sich und da so genau hingucken zu können. Denn das sind alte Themen, die dahinter liegen. Ich habe das sehr, sehr oft mit meinen Kunden, die sehr gerne mit einer Situation kommen in eine Session, wo sie gerade, wie gerade total aktuell ist, weil sie da extrem getriggert worden sind zum Beispiel und sich, ne, wenn sie jetzt sich mit einem Tier vergleichen müssten, so klein wie eine Maus waren in der Situation. So, und das ist ja im Grunde nur der Einstieg. Und dahinter tut sich ja eine ganze Welt auf. Also dahinter sitzen Trauma, da sitzen Glaubenssätze, da sitzen Glaubensmuster, da sitzen Erfahrungen noch und nöcher, übernommene Programme der Eltern und so weiter. Und da ist es eben dann die Kunst, da wirklich vollumfassend hinzugucken. Das kann man bedingt schon einen Schritt alleine mit sehr viel Reflexion und so weiter. Ich würde tatsächlich an der Stelle immer jemandem raten, sich Hilfe zu holen. Weil das ist, man kann, wie Einstein das schon so schön gesagt hatte, Probleme nicht auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden worden sind. Und wir alle haben unsere blinden Flecken. Also.
Jetzt verstehe ich gut. Und jetzt, weil du gesagt hast, Hilfe suchen. Und jetzt haben wir ja das schöne Bild. Achtung, die Führungskraft ist heute auch Coach. Ich muss da mal husten, weil die können ja nicht immer alles genauso auch auffangen, ja, weil die haben ja noch einen Führungsjob, dann haben sie vielleicht noch einen fachlichen Job und dann sollen sie zusätzlich in dem Moment der Coach, der Mentor, ich habe keine Ahnung, wer noch alles sein, derjenige, der gut zuredet und eh alles abfängt. Es ist nicht voll reinzugehen und zu sagen, liebe Führungskraft, du bist jetzt heute auch Coach. Was wären denn aber vielleicht kleine Themen, wo wir sagen können, hier entsteht ein Trigger im Team und wie können denn Führungskräfte sensibel genug, ja, ohne in diese gesamte Coaching-Richtung reinzutauchen, so einen Trigger aber auch auffangen, ohne sich selber dann eben zu überfordern, auch in ihrer Rolle?
Das ist auch wirklich tatsächlich gefühlte Königsdisziplin, denn wie du gerade gesagt hast, eine Führungskraft hat weitaus mehr Aufgaben als ein Team zu führen, also sowohl inhaltlich als auch menschlich sicherlich. Und ich würde behaupten, das Allerwichtigste ist, ich habe es glaube ich gerade auch schon mal grob erwähnt, diesen offenen Raum zu schaffen ohne Verurteilung. Also quasi so eine psychologische Sicherheit im Team schaffen, um ganz klar offen kommunizieren und auch ganz aktiv zuhören. Und ich finde es super wichtig, dass die erstmal sich selber richtig gut kennen und ihre Trigger, also natürlich, und eben nicht dann damit einsteigen. Also das wäre jetzt, dann wäre es komplett kontraproduktiv. Und eben auch ihre eigenen Grenzen zu kennen und nicht, wie du auch schon gesagt hast, alles retten oder die Welt retten zu wollen, sondern auch zu wissen, okay, hier bis hierhin, aber auch nicht weiter. Hier ist die Grenze, ich muss schließlich auch noch führen. Und ich finde gerade sowas wie diese Spannung, da ist gerade was im Team und das, man hat ja ein bestimmtes Gefühl und man spürt ja dann, boah, hier liegt gerade was im Raum. Also sagen wir mal so, es gibt natürlich sensitivere Menschen, die noch viel extremer sowas wahrnehmen, aber im Grunde macht eine Führungskraft ja auch ihre Empathie ein Stück weit auf, die eben genau solche Signale und zwischen den Zeilen das ganz gut erkennen können. Und dass die das auch einfach offen ansprechen, ich habe da das Gefühl, hier ist eine gewisse Spannung im Raum, möchte jemand was teilen. Und aber eben die Atmosphäre so zu schaffen und zu kreieren, dass da dieser Vertrauensrahmen herrscht. Und ich finde, also ich behaupte oder für mein Empfinden ist das eine unfassbar zentrale Kernkompetenz einer Führungskraft, so einen Raum zu schaffen, um dann eben gemeinsam, also es geht ja nicht darum, zwangsläufig die andere Person zu retten oder das, diesen Trigger aufzulösen, aber im ersten Schritt überhaupt schon mal zu benennen, also zu erkennen, da ist was und da können wir mal hingucken.
Das ist Übung in der Kommunikation, natürlich, klar. Und du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, den ich sehr aufnehme in Teamarbeit. Vor allen Dingen ist psychologische Sicherheit. Also wie schafft man das? Das würde jetzt den Rahmen sprengen, dass wir jetzt hier tiefer eingehen. Und gleichzeitig ist das genau das Stichwort, das ich jetzt hier nennen würde, ist, wie schaffen wir ein sicheres Umfeld, wo sich andere so sicher fühlen, dass sie sagen können, ich kann das dann auch äußern, wenn die Frage auftaucht, weil das ist natürlich eine große Hürde, auch sowas, was uns emotional betrifft, das auch so zu äußern. Total. Und da ist, glaube ich, einfach wichtig, als Führungskraft genau das hinzukriegen. Und da braucht es natürlich auch Unterstützung. Wir können bedingt immer ganz viel allein.
Ja, total. Und das ist wirklich, das muss man sich auch erstmal trauen, ne? Sich da zu äußern, weil jeder Einzelne von uns, also wir sind ja alle keine weißen Blätter und wir alle schleppen so viel Zeugs mit uns rum. Da ist so viel los in unserem Unterbewusstsein und es gibt diverse, also gefühlt sind wir den ganzen Tag getriggert oder erkennen uns irgendwo im anderen. Es gibt ja da diese Spiegelgesetze, wie man so schön sagt, oder nehmen wir einfach die Spiegelneuronen. Also aber im Grunde kann ich überall sehen, was mich an dem anderen stört. Stört mich im Grunde an mir selbst. Was ich an dem anderen bewundere, bewundere ich im Grunde an mir selbst. Und wir dürfen da permanent hingucken. Wenn wir es nicht tun, kommt es dann manchmal auf die härtere Tür zurück oder wir rasten dann so ein bisschen mehr aus oder fallen so vollends in uns zusammen. Aber gerade das Menschen, die vielleicht auch ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen schüchterner, die nicht das größte Selbstbewusstsein haben, nicht den größten Selbstwert für sich selbst empfinden, dass die einfach wirklich in diesem Raum das Gefühl haben, sie dürfen hier sein. Ja. Nicht sich verstellen müssen, nicht irgendeine Rolle spielen, sondern sie dürfen mit all ihren Ängsten und Sorgen, so blöd das klingt, aber all das hat seine Daseinsberechtigung und all das darf hier sein. Und das heißt jetzt nicht, ich will meine Sorgen hier bei meiner Führungskraft abladen, um Gottes Willen. Aber ich darf sein, ohne dafür verurteilt zu werden. Und das ist ganz, 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 ganz wertvoll.
Absolut. Und das wünschen wir uns doch alle, dass wir so sein können und dann trotzdem so akzeptiert, angenommen zu werden. Das ist ja genau das, was uns dieses Zugehörigkeitsgefühl gibt, das, hey, und du bist gut, so wie du bist. Ja, absolut. Ah, genau. Oh, mega.
Wie gerne gehe ich dann bitte zur Arbeit?
Ja, natürlich.
Ich darf da sein.
Ja, und das bedeutet nicht, Achtung, dass wir jeden Scheiß bei jedem abladen müssen. Also da dürfen wir durchaus noch so reflektiert sein und sagen, hat es jetzt hier wirklich seinen Platz? Also da, und ich glaube, das Große ist da die Reflexion auch. Ja.
Komplett.
Jetzt haben wir ja über ganz viele Themen gesprochen. Also das eine ist Trigger, dann dieses Auftauchen im Team, ja. Ein Stück weit, wo kommen die ganzen Sachen her? Wie kann ich im Alltag trotzdem funktional bleiben? Vor allen Dingen, wenn es gerade passiert, wenn ich gerade emotional so tief drin stecke. Und auch Umgangsmöglichkeiten mit mir selber, aber auch ich als die Person, die da vielleicht auch gegenübersteht und jetzt die Welt nicht mehr versteht. Wenn du von all dem oder vielleicht von was ganz anderem sagen würdest, hey, das ist super wichtig, was für einen Punkt würdest du vielleicht sagen, sollten unsere Zuhörer mitnehmen, der ist wichtig, den würdest du hervorheben, was wäre das?
Also was ich am allerwichtigsten fand, weil ich habe es auch einfach an mir persönlich gemerkt, dass wir einfach nicht darum rumkommen, uns mit sich uns selbst zu beschäftigen. Und gerade für Führungskräfte, es gibt ja dieses Zitat, ich weiß gar nicht, von wem es ist, nur wer sich selbst führt, kann andere gesund führen. Und jeder, ob Führungskraft oder nicht, sollte dabei ansetzen, sich selbst zu führen. Und das können wir eben am besten, indem wir uns selbst kennenlernen, mit all unseren Bedürfnissen, unseren Grenzen, unseren Ängsten und Gefühlen, genau.
Ah, oh, wow. Das unterspreche ich so. Vielen Dank. jetzt ist es ja so, Du machst es natürlich auch im Unternehmenskontext. Die Leute hier hören ja nicht nur zum Spaß hierzu, sondern wollen da tatsächlich auch gerne noch was mitnehmen. Und wie können sie dich denn erreichen? Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wo finden
Ja,
dich die Leute?
also ich arbeite hauptsächlich in 1:1, im 1:1 Kontext, einfach da ist das größtmögliche machbar oder die tiefstmögliche, und begleite Menschen eben über einen gewissen Zeitraum, der vorher natürlich definiert wird. Dazu führe ich Kennenlerngespräche. Ich denke, den Link kannst du bestimmt irgendwo rausgeben, wenn jemand Lust hat. Es ist unverbindlich, um einfach zu gucken, wie ist der Stand der Dinge, was ist machbar für dich. Genau, im 1:1. Dann bin ich unter anderem Teil eines Netzwerks, liebe Anke. Und da geht genau, Mindpower Unlocked. Und wir sind eben ein Trio oder ein größeres Team und wir ergänzen uns in unseren verschiedenen Kompetenzen und sind eben auch im Unternehmenskontext da für Workshops, für Vorträge, für Einzelcoachings. Genau, und ich arbeite tatsächlich hauptsächlich mit Führungskräften und mit Selbstständigen. Selbstständige haben nämlich auch nochmal, ich weiß noch, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, da wurde ich auch erstmal nochmal komplett, da dachte ich, ich wäre schon ganz gut aufgestellt, aber als Selbstständiger bist du nochmal mit all deinen Ängsten konfrontiert, die da irgendwie hochkommen können.
Ganz und andere Welt.
Ganz andere Welt. Von Existenzangst bis Angst vor Sichtbarkeit, da kommt alles zusammen. Ja, also alle, die Lust haben, im Grunde, ich schließe niemanden aus, denn es gibt auch klassische Hausfrauen, wollte ich jetzt sagen, das klingt total degradierend, so war das überhaupt nicht gemeint. Es gibt auch Angestellte, die nicht Führungskräfte sind, mit denen ich arbeite. Also es geht im Grunde darum, wer Lust hat auf Wachstum, wer Lust hat, sich zu entwickeln, der ist herzlich willkommen, genau, und bereit ist, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ganz wichtig.
Der erste wichtige Punkt ist erstmal, ich möchte mir nicht mehr selbst im Weg stehen. Genau. Finde ich richtig cool. Ja, natürlich werden wir das in den Shownotes teilen. Und weil du den Bogen zu Mindpower Unlocked geknüpft hast, sehr gerne. Und was hier im 1:1 mit Anke, nur im 1:1 möglich ist, machen Anke und ich, beziehungsweise noch mit Josephine zusammen, alle zusammen gerne dann auch im Unternehmenskontext mit den Teams zusammen. Das verknüpfen wir da. Genau, und da kommen dann natürlich auch die Stichworte wie Team und psychologische Sicherheit und alles mit rein. Meine liebe Anke, herzlichen Dank für diesen Einblick in Trigger und was das eigentlich da so wirklich im Team bedeutet, weil wir haben es vielleicht immer bei uns im Einzel, aber im Team und als Führungskraft sind wir manchmal doch auch ein Stück weit überfordert und
wir sind auch
da
Menschen.
Ist es super, auch nochmal einen Einblick zu kriegen. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir.
Okay, dann herzlichen Dank und tschüss.
Tschüss.